Hebräer 10, Verse 24 bis 25. Hebräer 10, Verse 24 bis 25. Der Schreiber an die Menschen, die hier als Hebräer identifiziert werden, es waren an Jesus glaubende Juden, wir nennen sie heute messianische Juden, schreibt Folgendes: Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, um das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Von welchem Tag spricht er? Und das wissen wir. Hier geht es um die Wiederkunft des Herrn Jesus. Und es ist einfach zu verstehen, was hier gemeint ist. So angesichts dessen, dass der Herr Jesus kommt, was ist dann wichtig? Wie sollen wir leben? Und das ist die Frage, die wir heute beantworten wollen. Und ich möchte anhand der Heiligen Schrift uns einige Anhaltspunkte geben, wie wir leben müssen, sollen. Wir leben ja in einer sehr... Was ist das Wort, was am besten unsere Zeit beschreibt? Habt ihr einen Vorschlag? Verrückte Zeit?
Endzeit.
Die Endzeit? Gottlose Zeit? Ich meine, man kann das für jede Zeit sagen. Die Welt bleibt die Welt und die Welt war immer gottlos. Aber so wie heute? Kann mich erinnern, ich war unterwegs hier zum Büro gewesen und habe vorher kurz eine Nachricht gehört und ich dachte, das ist ein April-Scherz. In der Nachricht wurde gesagt, dass ein Mann in den Vereinigten Staaten schwanger geworden ist und ein Kind bekommen hat. Und ihr Lieben, ich war verwirrt. Ich war verwirrt. Ich dachte, wie ist das möglich? Ich dachte wirklich, das ist ein Scherz. Und dann später habe ich herausgefunden, der Mann, von dem hier die Rede war, war eine Frau, die sich als Mann identifiziert. Und das war des Rätsels Lösung. Es ist eine verrückte Zeit, in der wir leben. Wirklich wahr. Letzte Woche, einige von euch haben das mitbekommen, da ist ein Professor in Cambridge Universität, ihr wisst, wovon ich rede, ja? Er musste jetzt seine Stelle, he had to resign, wie sagt man das im Deutschen, er musste aufhören, dort zu arbeiten. Und es ist nach und nach rausgekommen, dass er sein ganzes Leben, seinen ganzen Lebenslauf gefälscht hat. So, der hat gelogen im Zusammenhang dessen, wo er studiert hat, wo er aufgewachsen ist und manche anderen Dinge. Wenn man das liest, man kann das fast nicht glauben. Und die Sache ist, viele, gerade auch der Lehrer, Professoren in Cambridge, die haben schon gewusst, dass er ein Hochstapler ist, das ist das Wort, was im Deutschen gebraucht wird, ein Lügner ist, aber die haben sich nicht getraut, irgendetwas zu sagen. Wisst ihr warum? Weil er schwarz war. So, wenn die etwas gesagt hätten, dann hätte man ihnen sofort Rassismus vorgeworfen. Oh, du bist rassistisch. Aber jetzt ist der ganze Schmand hochgekommen. Ja. Und jetzt sieht man all den Dreck, den er da auch gelehrt hat, was er geschrieben hat. Der hat Bücher veröffentlicht, die er eigentlich selbst nicht geschrieben hat. Und jetzt ist natürlich die Not groß in dieser Universität, dass die diesem Menschen da an Leim gegangen sind. Das ist so ein bisschen, das zeigt unsere Zeit, das spricht von unserer Zeit. Einmal von Menschen, die sich etwas einbilden, etwas zusammenlügen und die anderen, die sich nicht trauen, etwas zu sagen, obwohl sie ganz genau wissen, was richtig und was falsch ist. Die andere Sache, die sich auch abgespielt hat und eigentlich heute wird es eine Versammlung geben, eine Zusammenkunft geben von den Funktionären der Frauenliga, Basketballliga in den Vereinigten Staaten. Sagt euch das was? So, es gibt die Männerliga, ja, Basketballliga ist sehr populär in den Vereinigten Staaten, auch hier. Und es gibt eine Frauenliga, die auch, das sind professionelle Spielerinnen, die dort Basketball spielen, die nicht so gut bezahlt werden, vielleicht wie die Männer, aber die immer noch genug kriegen. Und diejenigen, die das organisieren, diejenigen, die diese Teams dann besitzen, und die treffen sich jetzt zusammen, um über diese Frage nachzudenken, was ist eine Frau? Ich mache keinen Spaß. Das ist so. Die wollen heute zusammenkommen, nachdenken, was eine Frau ist. Stellt euch das mal vor. Das ist die Zeit, in der wir leben. Und das will ich für uns unterstreichen. Und ich denke, ich brauche das nicht. Ihr hört ja auch die Nachrichten, ihr seht, was passiert. Der Mensch ist verrückt geworden. Dumm, wirklich dumm. Die bessere Antwort wäre vielleicht verblendet. Das bessere Wort wäre verblendet. Er ist verblendet. Und dann kommt er mit diesen Ideen und er denkt, dass wir ihm zuhören müssen, diesen Menschen zuhören müssen. So, wir leben als Christen dieser Zeit, wir sehen, was um uns herum passiert. Was ist wirklich wichtig für uns nun als Menschen des Glaubens, wie wir zu leben haben? Und das ist das Thema der heutigen Betrachtung. Und einige Dinge will ich erwähnen. Es sind bei weitem nicht alle Dinge, die ich erwähnen kann aus der Heiligen Schrift, aber einige möchte ich erwähnen. Und das erste ist, schaut einmal, 1. Korinther 4, Vers 2. Das ist mir in den Sinn gekommen, als ich über diese Frage nachgedacht habe, ja, was ist denn wichtig? Was bedeutet, wie leben wir richtig als Menschen des Glaubens in dieser Welt? 1. Korinther 4, Vers 2, der Heilige Geist, sprechend durch den Paulus, sagt, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden werde. Von welchem Haushalter ist hier die Rede? Das sind wir. Wir sind Haushalter der Geheimnisse Gottes, sagt uns der Zusammenhang. Warum sind das Geheimnisse Gottes? Für uns sind es offene Geheimnisse, wir wissen um diese Dinge, aber für den Weltmenschen sind das immer noch Geheimnisse. Der kann das nicht erkennen, dass Jesus Christus wirklich Gott ist. Er sieht es nicht, dass Jesus Christus am Wiederkommen ist. Ja, diese Dinge. Für uns ist das ein offenes Geheimnis. Aber wir sind Haushalter desselben, dieser Geheimnisse, weil wir das wissen, weil wir das kennen und weil wir nun davon auch sprechen können. Für den Weltmenschen ist das, ja, der versteht das nicht. So, was wird also von uns als Haushaltern der Geheimnisse Gottes denn erwartet? Was sagt der Text? Dass man treu ist. Wisst ihr, was Treue bedeutet? Ihr wisst das noch. Ich habe keine Fragen, keine Frage, dass ihr das wisst. Ich könnte jetzt eine Definition aus dem Lexikon lesen, das würdet ihr sofort vergessen, wenn ich es gelesen habe. Aber lasst uns einmal in die Bibel schauen und überlegen, was meint eigentlich die Bibel, wenn sie von Treue spricht. Was bedeutet Treue der Heiligen Schrift nach? Und wie gesagt, für uns ist es nicht schwer zu sehen. Als allererstes geht es natürlich um diese, und lass mich das noch einmal betonen. Ich spreche hier nicht über den natürlichen Menschen. Ich spreche hier zu Menschen, die ihr Leben Christus anvertraut haben, die in der lebendigen Beziehung mit Jesus Christus stehen. Was ist für sie wichtig? So, der erste Schritt ist schon getan. Das Wichtigste ist, dass man sein Leben Christus anvertraut. Das habt ihr schon gemacht. Was ist als nächstes wichtig? Treue. Was bedeutet Treue Jesus Christus gegenüber? Naja, dass man eben diese persönliche Beziehung mit ihm pflegt. Dass man sich bewusst ist, immer wieder bewusst ist, wer Jesus Christus ist. Er ist unser König, er ist unser Herr, er kommt wieder. Und vor allem, dass man in dieser Beziehung immer wieder, diese Beziehung immer wieder pflegt, darin wächst und sie nicht vernachlässigt. Die Treue bedeutet eben aber auch, und ich möchte darauf hinweisen, Weil viele das heute nicht sehen. Für viele ist das irgendwie nicht verständlich. Für uns sollte es selbstverständlich sein. Treue bedeutet auch, dass man, wie Hebräer 10, 25 sagt, die Versammlungen nicht versäumt. Oder Zusammenkünfte nicht versäumt, wie einige es zu tun pflegen. Naja, heute sind etliche nicht da. Es meint nicht, dass die es versäumen, willentlich versäumen. Die können einfach nicht kommen. Aus welchem Grund auch immer. Aber versäumen meint eigentlich auch mehr. Schaut mal. Es ist nichts Neues, wenn ich euch sage, dass Gott euch begabt hat, oder? In der Wiedergeburt. Jeder hat mindestens eine Gabe bekommen. Mindestens eine. Was sollen wir damit tun? Wir sollen es ausleben. Das ist Treue. Wenn wir die Gabe, die Gott uns gibt, einsetzen im Zusammenhang der Gemeinde, das ist Treue. Wenn wir das nicht tun, sind wir nicht treu. Apostelgeschichte 2, 42. Hier werden die vier Pfeiler der lebendigen Gemeinde aufgezeigt. Und diese vier Pfeiler der lebendigen Gemeinde sind sehr, sehr bedeutend für uns als gläubigen Menschen, dass wir es verstehen. Es wird gesagt, Apostelgeschichte 2, 42, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Ist das für euch ein Problem, zu verstehen, was das ist? Eigentlich nicht. Was ist die Lehre der Apostel? Das Evangelium, die Bibel, ja, richtig. Das Neue Testament, ja, ja, das sind alles die richtigen Antworten. So, und beständig in der Lehre der Apostel zu bleiben, meint denn was? Dass man kommt zum Gottesdienst, dass man hört, dass man zum Bibelstunden kommt und auch hört und ja, die Bibel aufschlägt und gemeinsam studiert. Das ist das eine. In der Gemeinschaft. Oh, ist Gemeinschaft wichtig in einer Gemeinde? Natürlich. Natürlich ist das wichtig. Dann wird gesagt, im Brotbrechen, was ist das Brotbrechen? Das Abendmahl, sehr, sehr wichtig. Und wie steht es bei euch? Steht es bei euch im Gebet oder steht bei euch in Gebeten? Interessant, habt ihr das gemerkt? Mehrzahl. Warum nicht im Gebet, sondern in Gebeten? Habt ihr eine Idee?
Bitten und Unterlass.
Das geht in die Richtung. Jeder Einzelne ist herausgefordert, zu beten in der Gemeinde. Ihr Lieben, wenn wir nicht beten, dann atmen wir nicht als gläubige Menschen. Beten ist Atmen. So, wenn ihr euch vielleicht nicht so wohl fühlt, in der Öffentlichkeit zu beten, jetzt zum Beispiel hier. Ich verstehe das. Ich habe genau das gleiche Problem. Betet in eurem Herzen, in eurem Inneren. Das ist wichtig. In den Gebeten. Ihr Lieben, ich kann das gar nicht überbetonen. Wie wichtig ist das Atmen? Versucht man, euer Atem anzuhalten. Wie lange könnt ihr aushalten? Na, versucht lieber nicht, ja, sonst fällt ihr gleich um. Dauert nicht lange. Man verliert die Besinnung. Ja? So, wir müssen atmen. Und genau das Gleiche ist es auch mit dem Gebet in der Gemeinde und besonders auch für jeden Einzelnen. So, wie sieht euer Gebetsleben aus? Das ist die nächste Frage. Ich kann in euer Leben nicht hineinschauen. Ich schaue in mein Leben und sehe, ich habe oft Probleme damit. Ja, warum? Oh, das sind andere Dinge, die an einen herangebracht werden und dann ist man müde und dann ist dies und dann ist jenes und ach du meine Güte. Man muss sich wirklich zusammenreißen. Ja? Und dann auch diese Zeit finden des Gebets. Und ich bin so dankbar, dass ich hier zum Office laufen kann. Das ist die Zeit, die für mich auch eine Zeit ist, wo ich beten kann. Und das muss ja alles nicht grammatisch richtig ausgesprochen sein. Der Herr Jesus kennt doch unser Herz. Wir können auch grammatisch falsch das Gebet aussprechen, das spielt keine Rolle. Sobald die Grammatik unseres Herzens stimmt und die Grammatik unseres Herzens sagt uns, Jesus ist König, er ist der Anbetung würdig und deshalb sollen wir auch beten. So, was bedeutet Treue für einen Christen? Das bedeutet für einen Christen, dass er verbindlich in der Gemeinde seine ihm von Gott gegebenen Gnadengaben einsetzt. Wenn er es kann. Und hoffentlich hat er die Gelegenheit dazu, weil er eine Heimatgemeinde hat, weil viele Menschen heute laufen rum und sagen, ich brauche keine Gemeinde. Das sehe ich nicht im Neuen Testament. Das Neue Testament sagt uns immer wieder, wir brauchen einander, wir müssen uns einander ermutigen. So, was ist wichtig für ein Christenleben in der Endzeit? Es ist eine Endzeit, ich bin mir sicher. Treue. Treue ist sehr, sehr wichtig. Das Zweite, was mir bewusst wurde, man kann bestimmt manches nennen, ist Weisheit. Ja? Jesus sagt in Matthäus 10, 16, schaut einmal, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wir sehen genau das Bild vor Augen, wir wissen genau, was Jesus meint. Und dann sagt er, darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Klug wie die Schlangen, darauf will ich mich heute festbeißen, gerade an diesem Punkt. In 2. Korinther 2, Vers 11 wird Folgendes gesagt. Unter anderem sprechen von Satan. Und kein Problem für uns zu sehen, dass Satan real ist, nicht nur etwas Eingebildetes. Wir lachen nicht darüber, wir wissen, wenn die Schrift sagt, das ist die Realität, das ist es. Und manche von euch haben auch diese Manifestation miterlebt, dass es nichts Schönes der dunklen Mächte. Aber hier wird gesagt, 2. Korinther 2, Vers 11, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. So, der Christ muss gehören zu Gott, muss um die Absichten des Feindes Gottes wissen. Was sind die Absichten des Feindes Gottes? Oh, wir können manches nennen, aber es geht auch darum, er möchte die Gemeinde verunsichern, er möchte die Gemeinde durcheinanderwirbeln, in Chaos werfen. Und die einzige Art und Weise, wie wir diesem Angriff begegnen können, ist natürlich, dass wir diese Rüstung, die geistliche Rüstung Gottes anhaben, dass wir wissen, wir gehören zu Jesus. Wir haben diese Verheißung, dass Christus mit uns, dass nichts die Gemeinde überwinden kann. Auf der anderen Seite müssen wir dann aber auch klug sein. Klug sein in der Weise, ich habe das eben erzählt. Ja, ich gehe und höre diese Nachricht, dass ein Mann schwanger wird und ich überlege mir, was habe ich denn vorher gelernt? Oder was habe ich denn vorher gewusst? Ist das alles nicht richtig? Ja, wir müssen eins verstehen, das, was wir in der Heiligen Schrift finden. Das ist die Realität, nicht was die Menschen uns erzählen. Ich meine, Menschen haben manche gute Dinge zu sagen, haben wir nichts dagegen einzuwenden, aber wir müssen doch nüchtern sein. Und dann, wenn wir solche Nachrichten hören, was ist ein Mann, was ist eine Frau, wie viele Geschlechter gibt es? Wie viel gibt es heute? Wisst ihr das?
Zwei.
Nein, im unter der Welt, in der Welt. Weißt du das? Ich habe vergessen zu zählen, lass mal so sagen. Dann habe ich mir überlegt, wie ist es eigentlich, wenn ich hier irgendwo zu einer Toilette gehe, ich sehe nur Mann und Frau, Bild für Mann und Frau. Wenn es, sagen wir mal, 72 Geschlechter gibt, wie manche behaupten, dann müsste jeder doch seine Toilette haben, oder nicht? Oder denke ich da falsch? Stellt euch mal vor, die würden all diese Toiletten bauen für einen, der denkt, der ist ein Delfin. Und das meint eben klug sein, die Realität, die uns in der Heiligen Schrift dargebracht wird. Das ist es, was die Wahrheit ist, nicht was die Menschen sich ausdenken. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und dann hört man diese Nachrichten und ich hoffe, ihr habt das in eurem Inneren, dass ihr denkt, der erzählt da einen Humbug und er sagt, ich bin Professor, so und so. Und ich habe da und da studiert, in Cambridge. Ja. Und wir sitzen da und hören und denken, ja, du kannst was immer sein, du willst. Du kannst 10 Professorentitel haben, du bist immer noch ein Narr. Wenn du nicht dran glaubst, dass es einen Gott gibt. Und das ist, was die Schrift sagt. Ein Mensch, der nicht glaubt, dass es einen Gott gibt, ist ein Narr. Und Ihr Lieben, die Sache ist ja die, Satan ist schlau. Satan ist schlau, aber wer ist schlauer? Unser Gott. Und er gibt uns seine Weisheit und er gibt uns sein Wort. Und das ist unsere Ausrichtung. Ja, wir lesen das Wort und sagen, das ist die Wahrheit. Ich glaube dem. Und wenn das Wort sagt, es gibt nur zwei Geschlechter, für mich gibt es überhaupt keine Alternative dazu. Da kann der Mensch nicht denken, ausdenken, was er will. Und wenn er denkt, was, dass er irgendetwas ist, was er eigentlich nicht ist, lass ihn sein. Aber der ist verwirrt. Aber deshalb braucht er mich nicht zu verwirren. Und wir müssen auch sehr nüchtern sein. Und das ist auch mein Problem. Oft mein Problem. Die Heilige Schrift sagt, wir müssen weise sein, indem wir etwas sagen. Ja? Nach Jakobus 3 müssen wir unsere Zunge zügeln. Und das gehört auch zu Weisheit. Und diese Weisheit fehlt mir manchmal, weil ich herausplappere und dann, ich muss zurückrudern. Ja? Muss mir, ach, was immer. So, und da fehlt mir die Weisheit, da bete ich dafür, dass Gott mir die Gnade gibt, nicht zu schnell zu reden, sondern mehr zuzuhören, ja, bevor ich anfange zu sprechen. So, wir müssen lernen, biblisch gesehen klug zu sein. Und das bedeutet eben, dass wir uns mehr auf das Wort Gottes verlassen, als auf das, was die Menschen uns sagen, mit Sicherheit. Und die ganz nüchterne Überlegung ist immer diese. Schaut mal. Was können wir von einer Regierung, die gottlos ist, erwarten, wirklich erwarten, dass die in irgendeiner Weise uns immer die Wahrheit sagen will? Was können wir von sogenannten Experten und Wissenschaftlern, die Gott verneinen, die Gott lästern, erwarten, dass die uns die Wahrheit sagen? Ja, ganz nüchtern überlegt. Die Sache ist ja die, was sagt uns die Heilige Schrift über die Welt? Was sagt uns die Heilige Schrift über die Menschen, die nicht glauben, dass es einen Gott gibt, dass er sich in Jesus Christus offenbart? Sie gehören zum Vater der Lüge. Und das ist für mich schon die Erklärung. Ich höre die Nachrichten und überlege mir, naja, ich weiß genau, wohin er hingehört, so ich... Im Grunde genommen, weiß nicht, ob das besser ist, schalt die Nachrichten aus. Ihr habt ein viel einfacheres Leben. Ich bin einem älteren Herrn begegnet, Bruder in dieser Gemeinde, der ist schon lange in der Ewigkeit. Und er sagte mir, ich kann so schlecht einschlafen und so furchtbar schlecht schlafen. Ich sage, was machst du denn, bevor du zu Bett gehst? Er sagt, ich schaue mir die Nachrichten an. Was hat er gesagt? Schalt das Ding aus. Schau dir das nicht an. Hör lieber schöne geistliche Lieder, lies die Bibel und dann schau mal, ob sich da was ändert. Ich habe nicht gefragt, ob sich das geändert hat, aber für mich war es klar. Du wirst dich ändern. Deine Einstellung, deine innere Ruhe, das wird viel besser sein, wenn du mit der Schrift ins Bett gehst, anstatt mit den Nachrichten. So, das ist also das Erste, was uns bewusst werden muss, die Realität für unsere Welt, die Realität darüber, was nach diesem Leben kommt, haben wir in der Heiligen Schrift. Jesus ist die personifizierte Wahrheit. Das kann unsere Regierung nicht von sich sagen, das können auch die Wissenschaftler von sich nicht sagen. Und es ist interessant zu sehen, was die Wissenschaftler heute alles behaupten. Ich mache meine Ohren zu, ja, die können reden, was die wollen. Ja, ich habe die Heilige Schrift und das ist mir für mich eigentlich genug, eigentlich genug. So, die biblische Klugheit ist eben, dass wir, ihr Lieben, man kann sich ja dem allen nicht entziehen, ich sehe das ja auch. Aber wir müssen diese Dinge prüfen, wir müssen einfach nüchtern sein. Und vor allem, wir müssen Jesus vertrauen, mehr als den Menschen. Und ich will noch ein Beispiel gebrauchen, auch wenn die Zeit vorangerückt ist, aber das Beispiel ist so klasse. Ihr habt das bestimmt auch gehört, da gibt es einen Millionär, der versucht, unsterblich zu werden. Brian Johnson, ich denke, ich habe ein bisschen was von dem erzählt. Ich habe jetzt ein bisschen mehr nachgeschaut, was er macht. Und dieser Typ, Brian Johnson, ist in seinen 70er Jahren, 47, was weiß ich, er hat ein Programm entwickelt und er probiert dieses Programm an sich selber aus. Und das Programm heißt Blueprint. Blueprint. Ja? Und die Kernphilosophie dieses Programms lautet, er will nicht sterben. Er will den Tod besiegen. Er will ewig leben. Ich will mal ganz kurz ein Protokoll oder ein Protokoll von diesem sein Programm lesen und hört mal hin. Das ist verrückt. Verrückt. So, einmal spricht es über die Kosten und das Team. Jährlich werden rund 2 Millionen US-Dollar investiert. So, er investiert 2 Millionen Dollar, um dieses Programm dann zu machen. Und ein Team von 30 Medizinern begleitet ihn. Tag für Tag. Schauen, überprüfen und so weiter. Tägliche Gewohnheiten. Eine präzise, kalorienreduzierte, vegane Ernährung. Das kann schon nicht gesund sein. Ja. Und weil es eine vegane Ernährung ist, muss er ja manche Dinge ersetzen dann durch das, was er einnimmt. Und er nimmt 100 Nahrungsergänzungsmittel. 100 täglich. So, Pillen. Manche von euch müssen manche Pillen schlucken. Schluckt jemand von euch 100? Das ist der reinste Wahnsinn. Dann hat er natürlich auch einen exakten Schlafrhythmus, wann er schlafen will und soll und so weiter. Und dann umstrittene Methode, ich weiß nicht, ob ihr das versteht, ich habe das nicht verstanden, Experimente mit Plasma-Austausch. Der lässt sich das Blut von jungen Menschen einspritzen. Ihr Lieben, das ist schon komisch. Und dann noch einige Sachen, die er macht, die will ich gar nicht hier lesen, aber die Sache ist die. Von diesen Menschen wurde ein Film gemacht, Dokumentarfilm. Kann man auf Netflix gucken und das heißt, das Titel heißt Don't Die. Don't Die. Und für Jahre haben die Medien diesen Menschen als Helden hochgehalten. Er ist ein Gesundheitsrevolutionär. Er wird uns zeigen, wie das geht und. Bis vor 2 oder 3 Wochen, da kam die Nachricht raus, dass dieser Mann sterbenskrank ist. Ja? Und eine nicht so hohe Lebenserwartung hat. Ich denke, aufgrund all diesem Quatsch, den er da macht. Manches ist bestimmt nicht schlecht, aber so radikal. Ich meine, wenn das, schaut mal, wenn Gott wollte, dass wir Veganer sind, hätte er dem Petrus nicht gesagt, schlachte und iss. Wenn das so schlecht wäre. Ja? Natürlich darf man nicht übertreiben, sollte man auch nicht. Aber man muss doch irgendwie vernünftig sein, ein bisschen. Und dieser Mensch dachte, er könnte ewig leben, wenn er diese Dinge implementiert. Und jetzt wird er früher sterben, als er gedacht hat. Und die Heilige Schrift sagt doch ganz klar, Hebräer 9, 27, und das geht mir einfach nicht in den Kopf, warum die Menschen nicht hören wollen, denken, dass sie klüger sind als Gott. Hebräer 9, 27 sagt, und so gewiss ist dem Menschen bestimmt es einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ihr Lieben, ist das die Realität? Ja. Und dann müssen wir natürlich auch verstehen, aufgrund dieser Realität muss ich mein Leben darauf ausrichten. Und das Richtige dabei ist zu tun, dass man weiß, zu wem man gehört, wohin man unterwegs ist. So, warum wird der Mensch nicht klug? Ihr Lieben, weil er lieber der Lüge zuhört, genauso wie einst Adam, als der Wahrheit. So, es gibt nichts Neues unter der Sonne, das hat der klügste Mensch seiner Zeit gesagt. Und das ist auch so. Es ist auch so. Das dritte Prinzip, ich habe noch 3 Minuten, ist, ich habe noch 2 eigentlich. Was soll man machen? Ihr Lieben, das dritte Prinzip ist Geduld. Darüber haben wir schon gesprochen. Geduld ist sehr, sehr wichtig. Und insgesamt spricht die Heilige Schrift 70 Mal über die Geduld. Wie bedeutend die Geduld ist im Leben der gläubigen Menschen. Und setzt das immer im Zusammenhang mit was? Mit welchem Ereignis? Warum sollen wir geduldig sein? Weil der Herr kommt. Er kommt. Immer in diesem Zusammenhang. Seid ihr geduldig? Ich bin ungeduldig. Ich will, dass der Herr heute kommt. Ja? Oft fehlt mir die Geduld, aber die Bibel sagt, sei geduldig. Ja? Der Herr kommt, aber er kommt zu seiner Zeit. Kann mich erinnern. Und wie zeigt sich denn unsere Geduld? Naja, die Geduld zeigt sich, dass wir eben richtig leben, dass wir treu sind in all dem, was Gott uns anvertraut. Es zeigt sich darin, dass wir geduldig auch mit anderen gläubigen Menschen sind, aber auch mit den Ungläubigen. Und das war mir irgendwie nicht bewusst, dass ich auch mit ihnen, mit den Ungläubigen, geduldig sein muss. Warum muss ich mit ihnen geduldig sein? Weil sie verwirrt sind, verblendet sind, die kennen die Wahrheit nicht. Ich muss Geduld mit diesen Menschen haben und immer wieder auf die Wahrheit hinweisen in Jesus Christus. Ich schließe mit einer Illustration oder eigentlich einer Geschichte aus der jüdischen Kultur. Es wird berichtet in dieser Geschichte, dass Abraham eines Tages an seinem Zelt gesessen hat. Es war Abend und plötzlich kommt ein alter Mann vorbei. Und Abraham sieht, der alte Mann ist eher müde, er ist staubbedeckt und er lädt ihn in sein Zelt ein. Er wäscht ihm die Füße, bringt ihm das Essen und sieht, dass der Mann nicht, bevor er anfängt zu essen, dass er nicht betet. Und er fragt ihn, betest du denn nicht vor dem Essen? Segnest du denn das Essen nicht, bevor du es zu dir nimmst? Oh nein, sagt der Mann, ich bete nur zu dem Gott des Feuers. Ja, und da brauche ich nicht für das Essen zu danken und so weiter und so weiter. Und der Abraham ist natürlich enttäuscht und nicht nur das, er ist erbost. Er packt den alten Mann, schmeißt ihn aus seinem Zelt. Etwas später kommt Gott, begegnet Gott Abraham und sagt, Abraham, wo ist der alte Mann? Und Abraham antwortete, ich habe ihn herausgeworfen, weil er dich nicht anbetet. Und Gott sagte zu Abraham folgendes, Abraham, 80 Jahre habe ich ihn ertragen, obwohl er mich entehrt hat. Kannst du ihn nicht eine Nacht lang ertragen? Ihr Lieben, das ist es. Wir müssen geduldig sein. Geduldig sein angesichts dessen, dass der Herr vor der Tür steht, auch mit Menschen des Unglaubens. Warum? Wir wissen, was ihre Destination ist und wir müssen unbedingt für sie auch beten, gerade dass sie in dieser schlimmen Lage des Unglaubens nicht verbleiben. So, ihr Lieben, ich habe manches gesagt, manches habe ich nicht gesagt, da ist noch einiges geblieben, das wollen wir für ein anderes Mal lassen. Amen, Amen zu dem, was wir gehört haben. Ich denke, das Wort Gottes ist doch sehr, sehr klar. Angesichts dessen, wie wir zu leben haben, nicht nur wie wir zu glauben haben, sondern wie wir zu leben haben, wollen wir das ernst nehmen. Ihr Lieben, wir verneigen uns zum Gebet.